Deutschlandfunk. Der Tag.
Zumindest die Bilder, die waren wieder schön beim G7-Gipfel in Elmau im Karwendelgebirge, wie schon 2015, auch ohne Barack Obama auf der Holzbank vor Angela Merkel. Und jetzt ist er wieder vorbei, dieser 188 Millionen Euro teure Selbstvergewisserungsgipfel des Westens. Mittlerweile heißt die Bundeskanzlerin, wie die meisten wissen, nicht mehr Angela Merkel, sondern sie ist jetzt wieder ein Mann. Hören wir also mal das Fazit von Olaf Scholz.
Uns allen ist klar, dass es kein Zurück geben kann und wird zu der Zeit vor diesem Krieg. Uns allen ist auch klar, vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit. Die ist herausfordernd und darum sind Entschlossenheit und Geschlossenheit ebenso wichtig.
Schwere Zeiten und der Tross ist schon wieder auf dem Weg zum zweiten Teil der Selbstvergewisserung, wenn man so will. Nach den wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs beim G7-Gipfel geht es jetzt ums Militärische beim NATO-Gipfel in Madrid. Werden wir im Laufe der Woche mit Sicherheit auch noch ausführlich besprechen. Heute aber schauen wir auf ein anderes Ereignis in Spanien. Eine Tragödie, die sich schon am Freitag abgespielt hat. Die genaue Zahl weiß man nicht, aber laut Hilfsorganisationen sind mindestens 37 Migranten gestorben beim Versuch, den Grenzzaun der spanischen Exklave Melilla zu überwinden. Und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sagt, die Sicherheitskräfte hätten einen guten Job gemacht.
Bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad.
Da gibt's wohl Redebedarf. Reden wir also gleich drüber. Und das Gezerre um das Aus des Verbrennermotors in Europa ab 2035. Warum sich die FDP so schwer damit tut. Großes Thema heute, auch bei uns in der Tag, an diesem Dienstag, den 28. Juni 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Kommt das Verbrenner aus ab 2035? So wie es die EU-Kommission und das EU-Parlament mehrheitlich wollen. Heute müssen die EU-Staaten ihre Zustimmung geben. Und ausgerechnet das Land mit der mit Abstand größten Autoindustrie wackelt, also Deutschland. Beziehungsweise die Bundesregierung wackelt, sie ist sich uneins. Die Grünen, die wollen zustimmen, die SPD im Prinzip auch. Aber die FDP stellt sich quer. Sie will, dass Verbrennermotoren mit sogenannten E-Fuels auch nach 2035 noch erst zugelassen werden dürfen. So, Ann-Kathrin Büsker, unsere Kollegin in Berlin im Hauptstadtstudio, ist in der Leitung, die sich sowohl mit der FDP gut auskennt, als auch mit den Grünen gut auskennt und auch noch sich um die Umweltpolitik kümmert. War das jetzt soweit richtig zusammengefasst, der Status quo?
Ja, es ist kompliziert, um es mal so zu sagen. Okay. Soll ich mal versuchen, diesen Kompromissvorschlag, der da jetzt auch auf dem Tisch liegt, ein bisschen ja, auszubreiten und zu erklären, was dahinter steckt?
Ja.
Okay, also die Grünen sind der Ansicht, Steffi Lemke ist der Ansicht, dass die Bundesregierung ganz genau jetzt für den Kommissionsvorschlag stimmt. Also 2035 wird das Verbrenner aus sozusagen besiegelt. Und dann will man sich dafür einsetzen, dass außerhalb der Flottengrenzwerte noch andere Dinge möglich sind. Spezialfahrzeuge hat Steffi Lemke das heute im ZDF genannt, meint damit sowas wie Feuerwehrautos, Flugzeuge. Also wenn es nach ihr geht, dann kommt das aus 2035, aber für bestimmte Fahrzeuge soll es eben noch weiterhin möglich sein, außerhalb der Flottengrenzwerte. Da sagt die FDP jetzt, nee, wir wollen E-Fuels schon auch für Pkw. Dafür soll es eine neue Säule außerhalb der Flottengrenzwerte geben, die soll geschaffen werden. Mhm. Was insofern speziell ist, als dass Pkw immer den Flottengrenzwerten unterliegen, die ja über die gesamte Flotte hinweg eben maximale Werte definieren. Und da sagt die FDP jetzt, okay, wir können jetzt sehr, sehr gerne null Emissionen aus dem Auspuff festlegen bis 2035 für die regulären Flottengrenzwerte. Aber dann machen wir eben noch eine zweite Säule für Pkw, die nicht von den Flottengrenzwerten erfasst sind, weil da eben dann die Treibstoffe nicht der Antrieb zählt. Wie genau das ehrlich gesagt gehen soll, frag mich bitte nicht danach. Ich habe es noch nicht konkret verstanden und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob alle in der FDP es hundertprozentig verstanden haben. Aber der Knackpunkt ist eben, ja, theoretisch gibt es einen Kompromiss, aber man ist eben total unterschiedlicher Ansicht darüber, was eigentlich außerhalb der Flottengrenzwerte eigentlich heißt, beziehungsweise ja, welche Fahrzeuge das dann tatsächlich betrifft.
Also um das mal jetzt ohne das Wort Flottengrenzwerte zu versuchen zu verstehen, die Grünen bzw. Steffi Lemke als zuständige Umweltministerin, die wollen, dass nur Autos wie zum Beispiel Feuerwehrautos, weil es so schön plastisch ist, mit E-Fuels betankt werden dürfen ab 2035 beziehungsweise neue Autos gebaut werden, die das dann zugelassen werden. Und die FDP, die möchte, dass zum Beispiel auch der Porsche, der neue von Christian Lindner, theoretisch 2035 mit E-Fuels betrieben werden darf.
Oder dein oder mein neuer VW Golf.
Das ist ein bisschen langweilig, das Beispiel. Der Porsche von Christian Lindner ist irgendwie sexier.
Kann man so sehen und so sehen.
Ja, ich gebe dir recht. Aber das ist richtig, ja? Darum geht's.
Mhm, ganz genau.
Aber was steht denn eigentlich zu diesem Thema im Koalitionsvertrag?
Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen. Entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Also außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankte Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Also im Prinzip steht da genau das drin, was jetzt auch in diesem Kompromissvorschlag steht. Nur auch das wird eben sehr, sehr unterschiedlich interpretiert von den Parteien. Und steht auch die Frage im Raum, wie kann man eigentlich nachweisen, dass Fahrzeuge nur mit E-Fuels betankt werden können? Das ist auch noch so eine Frage, die in dieser Woche an mehreren Stellen niemand so richtig beantworten konnte, auch in Hintergrundgesprächen. Sprich, eigentlich sagen alle Seiten im Moment, dass sie sich an den Koalitionsvertrag halten, den sie aber sehr unterschiedlich interpretieren. Das ist tatsächlich etwas, was sich mit Blick auf diesen Koalitionsvertrag an verschiedenen Stellen zeigt. Ich habe das auch im Klimaschutzbereich an anderen Stellen, etwa wenn es um das Klimaschutzgesetz geht, schon mehrfach erlebt. Wenn du da mit Grünen drüber sprichst, dann interpretieren die den Satz auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn du mit der FDP darüber sprichst, dann sagen die, nee, da steht da eigentlich ganz was anderes drin, und zwar unsere Position. Und genau hier haben wir eben so ein Beispiel. Da steht was drin und beide Seiten, also in diesem Fall Grüne und FDP, interpretieren es schlichtweg sehr unterschiedlich und sagen, hey, wir halten uns aber an den Koalitionsvertrag.
Das ist ein Punkt, den wir später auf jeden Fall nochmal besprechen müssen. Eine Verständnisfrage habe ich immer noch an Katrin. Autos, die nur mit E-Fuels betankt werden können, vorausgesetzt, man kriegt das technisch hin, wären das dann nicht auch Null-Emissionsfahrzeuge?
Nein, weil Null-Emissionsfahrzeuge ist bezogen auf das, was hinten rauskommt. Ein Null-Emissionsfahrzeug ist in dem Fall also ein Elektroauto, weil kein Auspuff da ist, aus dem CO2 rauskommt. Oder ein Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle, auch da kommt kein CO2 raus. Bei den E-Fuels ist es ja so, dass dann trotzdem ein Auspuff da ist, wo am Ende CO2 rauskommt. Idealerweise ist das vorher aus der Luft eingefangen und im Produktionsprozess dann eben in den Fuels gebunden worden. Aber entscheidende Punkt ist, es kommt hinten CO2 raus.
Das habe ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal verstanden. Danke dafür. Wieso ist der FDP dieses Thema E-Fuels dennoch so wichtig?
Naja, die FDP hat sich ja zur Partei der Technologieoffenheit gemacht. Das ist das Wort, was in sämtlichen Diskursen immer wieder verwendet wird, was uns ja aktuell beispielsweise auch im Diskurs über Energie begegnet, Stichwort Atomkraft. Auch da wird immer wieder auf die Technologieoffenheit verwiesen. Ansonsten finde ich tatsächlich den Kurs der Partei gerade speziell. Es gibt schon Akteure in der Partei, die immer wieder die E-Fuels hervorheben und das auch im Wahlkampf ganz exzessiv gemacht haben. Aber mir ist jetzt in der Recherche für dieses Gespräch auch nochmal ein Interview mit Volker Wissing, dem FDP-Verkehrsminister, über den Weg gelaufen. Im Tagesspiegel hat er im Januar nämlich gesagt, wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim PKW der E-Antrieb. E-Fuels werde man vor allem für den Flugverkehr brauchen, betonte Wissing, so zitiert der Tagesspiegel. Auf absehbare Zeit werden wir aber nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Also Volker Wissing hat eigentlich Anfang des Jahres schon mal so einen Schwenk gemacht in Richtung E-Mobilität ist eigentlich der Standard und E-Fuels helfen uns nicht so wirklich. Man muss aber dazu sagen, dass er zwei parlamentarische Staatssekretäre hat mit Oliver Luksic, Saarland FDP und Michael Theurer, Baden-Württemberg FDP, die im Prinzip seit vielen Jahren die Speerspitze der E-Fuels-Bewegung innerhalb der FDP sind. Die sind jetzt eben seine Staatssekretäre und ich habe schon den Eindruck, dass er da ein bisschen von diesen beiden auch zurückgepfiffen wurde. Wenn man jetzt die Frage stellt, warum sind die eigentlich so für E-Fuels? A, aus Überzeugung, aber B, einer der deutschen Konzerne, die schon im Bereich E-Fuels unterwegs sind, ist Bosch. Wo sitzt Bosch? Baden-Württemberg. Woher kommt Michael Theurer? Baden-Württemberg.
Das verstehe ich. Was mich aber dennoch stutzig macht, ist, dass ja auch viele Autoexperten sagen, dass sich die Autoindustrie jenseits von Bosch in ihrer großen Mehrheit bei der Energiewende längst entschieden hat, und zwar eben für E-Mobilität. Und auch, habe ich heute gelesen, VW-Chef Diess hat es noch einmal gesagt, dass er keine Probleme hat mit diesem Verbrenner aus 2035. An wen denkt die FDP konkret? Sind es nur die Arbeitsplätze der heimischen Industrie?
Nein, es sind auch die Autos, die dann eben 2035 noch auf der Straße sind. Es ist ja nicht so, dass 2035 dann jeder bereits ein E-Auto fahren wird. Autos haben eine ziemlich lange Lebensdauer. So im Schnitt ist das in Deutschland 12 Jahre. Wir wissen alle, danach gehen die oft dann auch noch in den internationalen Export. Das heißt, sie werden irgendwo im Ausland noch weitergefahren und so ein Auto macht schon einige Jahre. So, wenn wir jetzt 2035 uns entscheiden, dass wir nur noch Neuzulassungen mit E-Mobilität haben wollen oder Wasserstoffzellen, was es dann eben noch gibt, dann hat man trotzdem einen großen Fuhrpark an älteren Autos, die noch mit Verbrennungsmotor unterwegs sind. Und die müssen ja auch irgendwie betrieben werden. Nun ist es aber so, dass die teilweise noch so eine lange Lebensdauer haben, dass es dann schwierig wird mit dem, was wir an Klimazielen haben. Deutschland will 2045 klimaneutral sein, 2035 bis 2045 nur 10 Jahre. Das heißt, es kann auch sein, dass wir 2045 noch Verbrennerautos unterwegs haben auf den Straßen. Womit betankt man die? Mhm. Das ist eben ein entscheidender Punkt in dieser ganzen Debatte, dass man irgendwie einen Umgang damit finden muss, dass da draußen Autos sind, die irgendwie vorangebracht werden müssen, weil nicht jeder wird sich ein E-Auto leisten können. Wir können auch nicht 1:1 alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen. Dafür haben wir gar nicht die Ressourcen, Stichwort Lithium. Insofern muss man hier irgendwie Lösungen finden und da sind E-Fuels am Ende dann schon ein Gedankengang, um diese Autos weiterhin benutzen zu können. Bei allen Problemen, die es im Bereich E-Fuels gibt, in Sachen Wirkungs Grad, Voraussetzungen, erneuerbare Energien, all die Ressourcen, die man auch für die Produktion braucht. Wie teuer sind die am Ende? Ist das Ganze überhaupt marktfähig? Das jetzt alles mal ausgeklammert. Aber so ein Grundgedanke, so ein verständlicher Grundgedanke steckt schon auch dahinter.
Mhm. Was sagen denn Klimaexperten und Umweltverbände, die natürlich auch diese ganzen Thematiken im Blick haben? Wäre es nicht möglicherweise ein gangbarer Kompromiss, dass man sagt, okay, man erlaubt E-Fuels schon allein, um irgendwie die Produktion in Deutschland oder die Forschung in Deutschland allein schon aufrechtzuerhalten und genau diesem Problem auch dann Herr zu werden, was du gerade beschrieben hast? Ich meine, die Autoindustrie wird sich ja trotzdem so oder so auf E-Mobilität einstellen werden.
Ja, die Autoindustrie hätte ja auch durchaus was davon, wenn sich dann irgendwann alle ein neues Auto kaufen müssen, weil sie ihr altes Auto nicht mehr fahren können. Das muss man ja auch dazu sagen. Wenn wir in Richtung Umweltverbände, Klimaexpertise gucken, da wird schon eigentlich immer auf die praktischen Probleme, die ich gerade schon angerissen habe, hingewiesen. Also für die Produktion von E-Fuels brauchen wir enorm viel grünen Strom. Aus dem dann Wasserstoff, mit dem dann Wasserstoff produziert wird, daran gebunden dann das CO2. Am Ende kommt ein synthetischer Kraftstoff bei raus. Es ist nicht ganz so einfach. Wenn es so einfach wäre, würde ich direkt morgen damit anfangen, selber E-Fuels herzustellen. Aber hier stellt sich eben die Frage, sollten wir den Wasserstoff, der schon an sich ein teurer Energieträger ist, den wir in ganz vielen anderen Bereichen ja brauchen, wir reden gerade im Zuge der Gaskrise ja auch viel über Wasserstoff, sollten wir den wirklich dafür nutzen, synthetische Kraftstoffe zu machen? Ganz viele Fachleute, mit denen ich zuletzt gesprochen habe, sagen, Wasserstoff sollte besser dorthin, wo es auch gar nicht anders geht. Und da landen wir dann bei Spezialfahrzeugen, also beispielsweise Flugzeuge, kann man die eventuell mit wasserstoffbasierten Antrieben voranbringen oder auch LKW. Da brauchen wir ja nochmal eine ganz andere Kraftleistung. Da wird jetzt auch ausprobiert mit Wasserstoff-LKW, weil auch da müssen wir ja Lösungen finden, um weg von fossilen Energieträgern zu kommen.
So. Sprechen wir also nochmal über die Koalition, also über diesen Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Mein Eindruck aus der Ferne, du kannst mich gerne korrigieren, du bist ja viel näher dran, die FDP fühlt sich zunehmend unwohl in der Ampel. Stimmt das?
Du hast eine wunderbare Rampe gebaut, wo ich eigentlich nur widersprechen kann. Weil ich würde es tatsächlich so pauschal nicht unterschreiben. Okay. Also gerade in der letzten Woche hat die Ampel nochmal 2 große Projekte durchgebracht mit der BAföG-Reform, aber auch der Abschaffung von Paragraph 219a. Das heften sich jetzt alle 3 Parteien ans Revers. Und ich finde gerade die Debatte zu 219a, die hat ja auch gezeigt, das wäre mit Jamaika, also mit der Unionsbundestagsfraktion, überhaupt nicht möglich gewesen. Und das war den Liberalen ein großes gesellschaftspolitisches Anliegen, das durchzusetzen. Insofern, es gibt schon ein paar Aspekte, wo man sehr gut zusammenarbeitet. Aber ja, bei anderen Aspekten, da treten jetzt halt irgendwie die Differenzen zutage, die man im Koalitionsvertrag zwar angerissen hatte, Stichwort E-Fuels, aber eben nicht abschließend geklärt. Und dazu kommt, dass die FDP schon auch eine vielschichtige, variantenreiche Partei ist. Ich nehme da gerade auch sehr viele Stimmen wahr. Ich hatte es schon angedeutet, die zurück wollen zur Kernkraft, die Fracking in Deutschland möglich machen wollen. Selbst ich frage mich da manchmal, was ist denn jetzt eigentlich gerade Parteilinie und was ist da ein Einzelinteresse eines oder einer Abgeordneten? Das ist manchmal auch gar nicht unbedingt so leicht zu sagen. Und ich glaube, dann haben auch so einzelne Vorstöße, wenn einer da einen richtig dicken macht oder eine richtig dicke, dann hat das am Ende auch Auswirkungen auf die Debatte und auch auf die Regierungsarbeit.
Also viel Lärm, um dann doch weniger Substanzielles, sagst du?
Manchmal ist das so, dass da der Lärm eines oder einer Einzelnen auch ein bisschen überinterpretiert wird und dann gleich von Stimmungslagen in der Ampel gesprochen wird, die so, glaube ich, nicht so fundamental da sind, weil an anderen Stellen dann doch wieder sehr konstruktiv zusammengearbeitet wird. Ich will gar nicht sagen, dass da alles irgendwie Sahne ist und alles super läuft. Die haben schon auch ihre Differenzen und das ist für die FDP nicht die Wunschkoalition überhaupt gewesen. Aber ich glaube, an vielen Stellen kriegt man es dann doch am Ende hin und das ist dann der Kitt, der einen auch zusammenhält, um die schwierigen Situationen zu meistern.
Und das war jetzt wirklich eine gute Rampe für mich, um zu sagen, danke an Katrin.
Gerne.
Ceuta und Melilla, zwei spanische Enklaven auf der anderen Seite des Mittelmeers in Marokko, europäisches Festland also auf afrikanischem Boden. Wenn diese beiden Orte in den Schlagzeilen sind, dann verheißt das ehrlicherweise meist nichts Gutes. Es geht fast immer um Migranten, um Zusammenstöße und um Leid. So wie seit diesem Wochenende in Melilla. Ein Wochenende, das wieder einmal viel darüber aussagt, wie planlos Europa in der Migrationsfrage ist und welche dramatischen Folgen das hat. In diesem Fall ist die Folge laut Hilfsorganisation 37 Todesopfer. Reinhard Spiegelhauer ist unser Korrespondent in Madrid und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Reinhard.
Hallo Philipp.
Fangen wir mal grundsätzlich an. Wie muss man sich Melilla und seine Grenze grundsätzlich vorstellen?
Also Melilla liegt im Osten von Marokko an der Küste, so ungefähr grob 50 Kilometer vor der Grenze zu Algerien. Und anders als die andere Exklave, spanische in Marokko, also Ceuta, die liegt ja an der Meerenge von Gibraltar. Aber Melilla ist tatsächlich relativ weit weg vom spanischen Festland, so um die 150 Kilometer Luftlinie. Die Menschen da, die leben von Fischfang, die verarbeiten Fische, die handeln über die Grenze nach Marokko hinweg, schmuggeln auch. Aber ohne Strukturbeihilfen könnte Melilla wahrscheinlich nicht überleben. Da kommt also Geld aus dem spanischen Staat und aus der EU rein. Und Melilla hat eben diese Landgrenze zu Marokko, die uns jetzt beschäftigt. Da besteht dieser berühmte Grenzzaun. Zweireich, an manchen Stellen faktisch dreireich. Der ist 6 Meter hoch. Ich habe ihn mir selber angeschaut. Der ist beeindruckend, ist nicht das richtige Wort, aber er ist brutal, wirklich schwer vorstellbar, wie irgendjemand da schon drüber kommen sollte. Bis vor 2 Jahren war auf der Krone auch noch NATO-Draht montiert, also so eine Art Stacheldraht, aber statt mit einfachen, in Anführungsstrichen, Stacheln sind da so kleine Klingen dran geschweißt. Der Zaun wird wieder umgebaut seit 2 Jahren. Der soll bis zu 10 Meter hoch werden, ist es in Teilen schon. Da sind dann nach außen überhängende Metallbögen dran statt NATO-Draht, also so ein bisschen humaner. Aber Donald Trump hätte zum Beispiel seine Freude dran, glaube ich.
Aber es ist schon so, auch wenn es jetzt weiter weg liegt vom spanischen Festland als Ceuta, wer drin ist, der ist in Europa.
Wer drin ist, ist plus minus in Europa. Er ist noch nicht wirklich richtig in der EU. Also man muss schon aufs Festland kommen und es gibt tatsächlich auch nicht wenige, die gar nicht in das Auffanglager gehen und nicht Asyl beantragen, sondern die versuchen direkt auf den Kontinent zu kommen, indem sie zum Beispiel in einem LKW auf der Fähre sich verstecken und dann rüberkommen, denn die Asylanträge werden schon zum Teil abschlägig beschieden. Es gibt auch Rückführungsabkommen mit einigen Staaten in Afrika. Also es ist nicht klar, dass man, wenn man drüber gekommen ist, über diesen Zaun, dass man es dann tatsächlich geschafft hat, sozusagen.
Ich nehme mal an, das wissen die Migranten sehr genau, die das probieren. Warum dennoch dieser Druck auf diese brutal gesicherte Grenze, wenn selbst bei einem unwahrscheinlichen Erfolg nicht klar ist, dass man dann wirklich es geschafft hat, Europa zu erreichen?
Ja, da gibt es jetzt viele Gründe, die man nennen könnte. Also zum einen, es ist eben ein Landweg, der in Anführungsstrichen ganz gut eingebürgert ist. Es gibt mehr oder minder eine feste Infrastruktur vor Melilla, wo sich alle sammeln auf einem Berg, der heißt Gurugu. Da war ich auch schon. Da gibt es dann Flüchtlingscamps. Natürlich ist das alles in Anführungsstrichen illegal. Das sind Plastikzelte. Die Menschen kampieren da über Monate und hoffen dann eben auf die Chance, tatsächlich über die Grenze und dann tatsächlich auch aufs europäische Festland zu kommen. Das ist schwierig, das ist gefährlich. Aber auf der anderen Seite der Weg übers Mittelmeer, der Weg über den Atlantik zu den Kanaren, der ist noch um ein Vielfaches gefährlicher. Wir reden jetzt hier über Tote, über eine relativ große Anzahl von Toten. Aber wenn wir auf die Meere schauen, da reden wir allein im vergangenen Jahr von knapp 4.500 Toten. Also von daher ist der Weg über Melilla, so schwierig der ist, so schlecht die Aussichten sind, für viele trotzdem der Weg, der attraktiver ist.
Also die Toten, die im Mittelmeer sterben, die sind einfach nicht so sichtbar wie das, was da jetzt Ende letzter Woche passiert ist. Und damit sind wir genau an diesem Freitag. Kannst du uns einmal schildern, was da genau los war?
Also die Details, die kennen wir nicht und die werden wir vielleicht auch nie genau kennenlernen. In groben Zügen ist es so gewesen, um die 2000 Migrantinnen und Migranten, vor allem aus eher südlich gelegenen Staaten in Afrika, haben zusammen gleichzeitig versucht, über diesen Grenzzaun in Melilla zu kommen. Das war natürlich nicht das erste Mal. Wir haben das alle schon mal gehört, dass es solche sogenannten Massenanstürme gab. Die gibt es alle paar Monate, manchmal auch an mehreren Tagen nacheinander. Und jeder Einzelne hofft dann eben bei denen zu sein, die durchkommen. Diesmal waren das offiziell 133. Es gibt auch höhere Zahlen. Die anderen, die sind von den marokkanischen Grenzpolizisten dann eben abgewehrt worden, zurückgetrieben worden, wie auch immer man das nennen will, zum Teil von spanischem Territorium zurückgeholt worden, eingekesselt worden. Das wissen wir. Wie genau es passiert ist, dass dabei eben wohl mindestens 23 Hilfsorganisationen sagen, 37 Menschen, Migrantinnen und Migranten, die protestiert haben dieser Tage, sagen, es seien noch mehr gewesen. Also wie viele es wirklich waren und wie das genau passiert ist, dass sie zu Tode gekommen sind, das wissen wir nicht. Marokko hat Gräber ausheben lassen in Nador, der Grenzstadt, oder vor den Toren der Grenzstadt, und die Toten sollen dort schnell ohne Obduktion anonym bestattet werden.
Wenn du sagst, marokkanische Sicherheitskräfte, dann verwundert das ja auf den ersten Moment. Man würde ja denken, okay, das müssten jetzt eigentlich spanische Sicherheitskräfte sein. Wie ist da das Wechselspiel zwischen Marokko und Spanien an dieser Grenze?
Also die Grenze ist ja schwer gesichert mit elektronisch, mit Sensoren, mit Kameras. Und dann gibt es natürlich spanische Patrouillen auf der spanischen Seite mit Hunden, mit Autos. Aber wenn man diese 12 Kilometer Zaun lückenlos kontrollieren wollte auf spanischer Seite, dann müsste man da eben im Prinzip eine ganze Armee hinstellen. Und wenn die Menschen erstmal über den Zaun drüber sind, dann sind sie eben faktisch auch in Spanien und dann haben sie die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Und die Idee, das Konzept, die Strategie, die Migrationskontrolle, die da durch marokkanische Seite passieren soll, ist eben, dass die Menschen erst gar nicht über diesen Zaun kommen und schon auf der marokkanischen Seite abgewehrt werden. Und dafür gibt es zum einen Geld von der EU für dieses sogenannte Migrationsmanagement, das tatsächlich an Marokko gezahlt wird. Und man geht auch davon aus, Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass auch einiges an Geld, was offiziell an Entwicklungsprojekte in Marokko geht, auch am Ende eigentlich eine Bezahlung für diese Türsteherfunktion, wie es auch gerne genannt wird, gedacht ist.
Für viel Kritik hat jetzt die Reaktion des sozialdemokratischen Premierministers Pedro Sanchez gesorgt. Was hat er genau gesagt?
Er hat gesagt, die spanischen und die marokkanischen Sicherheitskräfte, die haben dieses Problem wirklich gut gelöst. Das hat er praktisch wörtlich so gesagt. In einem anderen Interview hat er gesagt, das sei eben vor allem und in erster Linie ein Angriff auf die territoriale Integrität Spaniens gewesen. Da hat er also die Toten in diesen Interviews überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er hat dann in einem Zeitungsinterview ein bisschen Empathie nachgeschoben und hat dann eben gesagt, natürlich bedauern wir den Verlust von Menschenleben. Aber im gleichen Atemzug hat er gesagt, die Schuld dafür haben die Schleppermafias. Also der Einsatz da an der Grenze, den hat er da nicht weiter ins Visier genommen. Das hat den Spaniern schon für einigen Wirbel gesorgt, tut es auch immer noch. Und nicht zuletzt auch in der Regierung selber beim kleinen linken Koalitionspartner Unidas Podemos. Der fordert eine Untersuchung, so wie Menschenrechtsorganisationen auch. Aber wie gesagt, Marokko hat schon Gräber ausheben lassen und das soll alles schnell beigelegt werden sozusagen.
Reinhard, du weißt es besser als ich, aber ich habe es in Erinnerung, dass noch zu Zeiten des Vorgängers von Sanchez, Mariano Rajoy, konservativer Premierminister, Sanchez Oppositionsführer, da galt er doch eigentlich eher immer als der Good Guy in der Flüchtlingspolitik, ja, der Rajoy auch kritisiert hat für die harte Linie.
Also ich bin versucht zu sagen, natürlich waren die Sozialisten und sind die Sozialisten da schon immer ein bisschen humaner als die Konservativen. Die sagen natürlich einfach laxer Zulachs, das ist eine Frage der Sichtweise. Und schon unter Ministerpräsident Zapatero vor 10 Jahren war das so. Da sind Zehntausende sogenannter Sin Papeles, also damals irregulär in Spanien lebender Migranten, legalisiert worden. Es gibt auch heute die Möglichkeit, einen legalen Status zu bekommen, wenn man in Anführungsstrichen illegal in das Land gekommen ist, wenn man da eine gewisse Zeit schon ist, wenn man einen Arbeitsvertrag vorweisen kann, dann kann man einen legalen Status bekommen. Und insofern sind jetzt schon viele in Spanien einigermaßen schockiert. Sanchez ist da ein bisschen Opfer seiner Annäherung an den marokkanischen König geworden. Es gibt ja seit vielen Jahren politische Spannungen mit Marokko, wegen unter anderem des Status von Ceuta und Melilla, was Marokko eigentlich seit langer Zeit für sich beansprucht. Wegen Handelsfragen, aber vor allem, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder so am Rande gehört, vor allem wegen des Status der Westsahara, die von Marokko annektiert ist. Und Sanchez hat das vor ein paar Wochen faktisch jetzt anerkannt. Das war eine sehr große Kehrtwende in der spanischen Politik. Das hat er unter anderem deshalb gemacht, weil Marokko vorher eben die Grenzen in Ceuta, Melilla immer wieder nur ziemlich lax abgesichert hat. Dann gab es diese Massenanstürme, dann kamen viele Leute in die Exklaven und das ist natürlich an der EU-Außengrenze ein Problem für Spanien, auch im Verhältnis zu den anderen Mitgliedstaaten. Marokko kontrolliert da jetzt wieder, vielleicht auch besonders massiv, um eben guten Willen zu zeigen, nachdem Sanchez in der Westsahara-Frage sich da umgedreht hat. Und da kann Sanchez jetzt seinerseits aus dieser Sicht heraus natürlich nicht so gut sagen, jetzt haltet euch zurück.
Also durchaus ein schmutziger Deal. Für die Festung Europas sozusagen.
Kann man vielleicht so sagen.
Mhm. Gäbe es denn irgendeine andere Alternative, die Sanchez hat?
Ja, welche? Melilla und Ceuta an Marokko geben?
Ja. Dann wird er geteert und gefährdet.
Eine vernünftige Migrationspolitik, das ist ja das Problem, was man nicht nur an dieser EU-Außengrenze hat, das ist nichts Neues. Es ist auch immer die Rede davon, dass wir das bräuchten, aber es gibt eben viele Probleme damit. Es gibt sehr unterschiedliche Haltungen in den Mitgliedsländern. Insofern, dieses Problem ist nicht leicht aus der Welt zu schaffen, fürchte ich.
Und das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in 3 Monaten dann wieder darüber verständigen, beziehungsweise du wirst uns dann in 3 Monaten wieder das nächste Mal erzählen, was diesmal an einem Grenzzaun in Ceuta oder Melilla passiert ist.
Ich fürchte sehr, das könnte passieren.
Reinhard, danke dir.
Gerne.
Dertag@deutschlandfunk.de, das ist unser Postfach für Anregungen. Wir freuen uns auf Post. Ich bin Philipp May, bis bald und tschüss.